Jesus, wir wollen dir Danke sagen für all das, was du jetzt schon gesprochen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du das jetzt in dieser Predigt fortführst, dieser Faden, der sich da zieht. Und ich bete, dass wir wirklich eintreten dürfen in das, was du unter uns tun möchtest. Ich danke dir für das, wo du dich gerade bewegst. Und wir wollen in dem bleiben, auch jetzt in der Predigt. Und ich bete, dass du die Dinge wichtig machst, die heute dran sind. Und dass du einfach weiterredest. Amen. Mir ist ein Thema für heute sehr wichtig geworden, und zwar ist es überschrieben mit dem Titel Komm in deine Bestimmung. Ich merke immer wieder, auch für uns als Gemeinde, es gibt immer so Leitthemen, wo man merkt, da ist so was Besonderes drauf, was wir als Gemeinde haben, was unsere Sehnsucht ist. Und da ist das eine definitiv dieser Punkt von Gegenwart Gottes. Unser Wunsch ist es, dass wir in Gottes Gegenwart treten, dass wir ihn erleben, dass er es ist, der uns verändert. Und das setzt automatisch frei, dass wenn wir mit ihm gehen, wenn wir uns von ihm bewegen lassen, dass wir in das hineintreten können, was auf unserem Leben liegt. Und jeder von uns hat von Anfang an der Zeiten eine Bestimmung bekommen. Und es ist unser Herzenswunsch, dass jeder einzelne von uns genau in das hineinkommt, was Gott auf das Leben gelegt hat. Dass da nicht zurückgehalten wird, dass da nicht nur ein kleiner Anteil irgendwie passiert, sondern dass wir in die Fülle kommen, wirklich, die Gott für uns hat. Und es kann total unterschiedlich aussehen. Wir sind alle mit verschiedenen Gaben und Fähigkeiten ausgestattet. Aber es gibt eine Dimension, die wir brauchen, nämlich den Himmel, wo für jeden von uns Werkzeuge bereit liegen, wo wir fragen dürfen, was sind auch die Werke, die du vorbereitet hast, die für unser Leben da sind. Und das Volk Israel ist immer wieder ein super Beispiel, von dem wir lernen können, wenn wir uns die Frage stellen, wie kommen wir denn in die Bestimmung hinein? Ich weiß nicht, wie du gerade dein Leben empfindest, wo du gerade stehst. Aber das Volk Israel, das musste 40 Jahre lang durch die Wüste gehen. Das war nicht nur ein Jahr, das war nicht nur eine Woche, das waren 40 Jahre, in denen Gott viel an ihnen gewirkt hat und wo diese große Frage war, lasse ich mich auf das ein, was Gott da tun möchte? Bin ich bereit, das Alte hinter mir zu lassen oder halte ich an dem fest, was mich irgendwie geprägt hat, wo ich wieder hin will? Ich hatte im Lobpreis dieses Bild und das wird dann, ich will das gerne dann nochmal näher erläutern, aber das war so ein Bild, wo wir als, wo einzelne Personen wie die Hände hinten waren wie zugebunden und man hatte wie einen Pflug oder so ein riesiges Ding, wo ganz viele Gewichte drauf waren, ganz viele Lasten, das war wirklich ganz schwierig und es war dieses gebückte Laufen und man wollte vorangehen und man wollte wirklich weiterkommen, aber das war so anstrengend, weil was man da hinten gezogen hat, das war so schwer. Und ich möchte gern mit euch eine Bibelstelle lesen, wo es um einen Moment geht im Volk Israel, wo sie aus der Wüste herauskommen und was da passiert ist. Und zwar der erste Teil, der steht in Josua 4, die Verse 18 bis 24. Genau, zeigt ihr die mit an? Genau, super. Und als die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, aus dem Jordan heraufstiegen und mit ihren Fußsohlen aufs Trockene traten, kam das Wasser des Jordans wieder an seine Stätte und floss wie vorher über all seine Ufer. Es war aber der 10. Tag des 1. Monats, als das Volk aus dem Jordan heraufstieg. Und sie lagerten sich in Gilgal östlich von Jericho. Und die 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua auf in Gilgal und sprach zu den Israeliten, wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr ihnen kundtun und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan. Als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart, wie der Herr, euer Gott, am Schilfmeer getan hatte, dass er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgegangen waren. Auf dass alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist. Und ihr den Herrn, euren Gott, fürchtet alle Zeit. Und wir können hier an dieser Stelle sehen, es gibt diesen Moment, wo sie aus diesem Jordan heraustreten, in dieses neue Land hinein, in das Land Kanaan, und wo sie zurückblicken auf das, was einmal war. Und Gott führte dieses Volk heraus aus Gefangenschaft. Er teilte das Meer, sie gingen durch die Wüste. Und dann kommt plötzlich dieser Shift, wo wir merken, das, was war mit dieser Wüstenzeit, das ist plötzlich nicht mehr. In der Wüste war es so, sie hatten täglich das Manna, das hat ihnen teilweise auch schon zu den Ohren rausgehangen, aber sie hatten dort auch eine Versorgung, es gab eine bestimmte Form, wie sich Gott ihnen gezeigt hat, und plötzlich beginnt etwas Neues und das Alte ist nicht mehr. Eine bestimmte Zeit geht zu Ende und etwas Neues beginnt. Und dann können wir weiterlesen im Johannes 5, die Verse 1 bis 12. Zu der Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir steinerne Messer und beschneide die Israeliten wie schon früher. Da machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt die Israeliten auf dem Hügel der Vorhäute. Und das ist der Grund, warum Josua sie beschnitten hat. Das ganze Volk, das aus Ägypten gezogen war, die Männer, alle Kriegsleute, waren unterwegs in der Wüste gestorben, als sie aus Ägypten zogen. Denn das ganze Volk, das auszog, war beschnitten gewesen. Aber das ganze Volk, das unterwegs in der Wüste geboren war, als sie aus Ägypten zogen, das war nicht beschnitten. Denn die Israeliten wanderten 40 Jahre in der Wüste, bis es mit dem ganzen Volk, den Kriegsmännern, die aus Ägypten gezogen waren, zu Ende gegangen war, weil sie der Stimme des Herrn nicht gehorcht hatten. Wie denn der Herr ihnen geschworen hatte, sie sollten das Land nicht sehen, das der Herr, wie er ihren Vätern geschworen hatte, uns geben wollte, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Ihre Söhne, die an ihrer Stadt hatte aufwachsen lassen, beschnitt Josua, denn sie waren noch unbeschnitten und unterwegs nicht beschnitten worden. Und als das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Und diese Stätte wurde Gilgal genannt bis auf diesen Tag. Und als die Israeliten in Gilgal das Lager aufgeschlagen hatten, hielten sie Passa am 14. Tage des Monats am Abend im Jordantal von Jericho und aßen vom Getreide des Landes am Tag nach dem Passa, nämlich ungesäuertes Brot und geröstete Körner an eben diesem Tage. Und das Manna hörte auf am anderen Morgen, als sie vom Getreide des Landes aßen. Seither hatten die Israeliten kein Manna mehr, sondern aßen von der Ernte des Landes Kanaan in diesem Jahr. Ich verspreche euch, es geht mir heute nicht um Beschneidung. Das ist heute nicht mein Thema, auch wenn das hier sehr oft vorkommt. Ich bin sehr dankbar, dass ich damals nicht gelebt habe und auch kein Mann war. Auf jeden Fall ist hier, auch wenn man vielleicht denkt, was hat es jetzt irgendwie damit zu tun, können wir in diesem Text ganz viel wiederfinden, was es damit auf sich hat, wie wir an unsere Bestimmung kommen. Es ist nämlich das eine, aus einer Wüstenzeit herauszukommen, und es ist etwas ganz anderes, ein neues Land einzunehmen. So oft denken wir, ach, Gott hat eine Verheißung auf unser Leben gegeben. Er hat gesagt, hey, ich will dir das Land geben, wo Milch und Honig fließt. Und jetzt haben wir endlich die Wüste überstanden, endlich ist es vorbei und jetzt müssen wir nur noch ankommen. Und Mose sagte aber zu Josua immer wieder, das ist das, was er ihm immer wieder mitgegeben hat: Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sie kamen eben nicht in dieses Land und da war alles vorbereitet und einfach, sondern Gott sagt, hey, ich habe diese neue Generation erwählt, dass sie das Land einnehmen sollen. Und diese neue Generation, die hat andere Herausforderungen gegenüber denen, die durch die Wüste gegangen sind, die aus Ägypten herausgetreten sind. Sie mussten andere Kämpfe kämpfen als ihre Eltern. Diese Generation hatte von Gott einen neuen Auftrag bekommen. Und das, was die vergangene Lebensrealität war, das war zu dieser Zeit nicht mehr. Das Alte war tatsächlich vergangen. Und ich finde es so spannend, weil ich mich darin irgendwie so gut wiederfinden kann, weil, sind wir mal ehrlich, wir alle mögen das nicht, in der Wüste zu sein. Es ist kein schöner Ort. Und wir wollen gerne alle in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Und dann spüren wir vielleicht manchmal schon so Momente, wo wir über die Schwelle treten und plötzlich merken wir trotzdem, es ist ganz schön schwer, das Alte gehen zu lassen, auch wenn es uns nicht gut getan hat. Wir können es beim Volk Israel sehen. Sie waren in der Wüste und Ägypten hat ihnen nicht gut getan. Sie waren Sklaven. Und komischerweise hatten sie die ganze Zeit in dieser Wüste damit zu tun, dieses Ägypten loszulassen, wo man doch denkt, Mensch, ihr könnt euch doch freuen, ihr seid da endlich rausgekommen. Und genauso war es jetzt wieder. Es kommt wieder so ein neuer Moment. Und diese Frage ist, bin ich denn bereit für das Neue, was kommt oder nicht? Und es gibt eben so, genau, so bestimmte Dinge, wo wir einfach lernen dürfen. Es ist wirklich spannend, dass Paulus immer wieder im Neuen Testament betont, dass es sein Herzensanliegen ist, dass jeder seinen Lauf gut vollendet. Es ist eine Sache, in unserem Leben gut zu starten. Es ist gut, mutige Schritte zu machen, wenn wir 20 sind, wenn wir 30 sind, wenn wir 40 sind. Aber es ist eine ganz andere Sache, mutige Schritte im Glauben zu gehen, weiterzugehen, wenn man in den 50ern ist, in den 60ern oder in den 70ern. Es ist eine ganz andere Geschichte, im Leben gut zu enden, weil man einfach auch viel erlebt hat. Ein Jahrzehnt nach dem anderen Gott zu folgen, immer wieder Dinge zurückzulassen, immer wieder sich zu vertrauen und zu sagen, Gott, ich folge dir nach bis zum Ende. Und das, was mich wirklich bewegt, ist, dass dieses Volk immer wieder viel zurücklassen musste. Familien, Versorgung, einmal war es die Versorgung in Ägypten, dann war es das Manna, dass sie immer wieder gesagt haben, wenn Gott gesagt hat, geht weiter, dass sie weitergegangen sind. Und um unsere Bestimmung einzunehmen, braucht es gewisse Punkte, die wichtig sind. Der erste Punkt, den wir hier in diesem Text lesen können, ist, dass Josua gesagt hat, ihr müsst euch alle beschneiden lassen, weil ihr wurdet in der Wüste nicht beschnitten. Und Beschneidung heißt, es zeigt eine Zugehörigkeit zu Gott. Die Beschneidung war damals ein ganz sichtbares Zeichen, ich gehöre zu Gott. Heute ist das nicht mehr der Fall. Heute ist es der Punkt, wo wir zu Gott gehören, wo wir bekennen, dass wir Sünder sind, dass wir ohne Gott, ohne Jesus uns ihm nicht nahen dürfen und dass wir daran glauben, dass er für uns gestorben ist und dass er lebt und dass wir sagen, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Damit zeigen wir, ich gehöre zu dir. Und die Kinder damals, der Israeliten, die konnten nicht sagen, naja, meine Eltern, die haben ja diese Entscheidung getroffen, die sind mit Gott gegangen, also kann ich mich ja jetzt irgendwie gemütlich einrichten, ich glaube schon auch irgendwie, das reicht aus. Wir können auch heute nicht sagen, dass das, was die unsere Eltern mal erkämpft haben, dass wir sagen können, okay, die haben das gemacht, jetzt ruhen wir uns aus, sondern es beginnt eine neue Zeit und es ist für uns wieder wichtig zu sagen, Gott, wir gehen weiter in dem, was du für uns hast. Wir wollen dir folgen in den Wegen, die du für uns hast. Es ist wichtig, dass wir anerkennen, was die Generation vor uns getan haben, weil dadurch sieht man den roten Faden, den Gott durch die Geschichte geschrieben hat, mit jeder Generation, die es gibt, seit Beginn der Welt. Und es ist aber immer wieder was Neues zu sagen, ich lasse all das hinter mir und ich trete in das hinein, was Gott hat. Und dann ist ein zweiter Punkt, der sehr wichtig ist. Dazu habe ich die Bibelstelle Hebräer 12, Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Hier lesen wir etwas sehr Wichtiges, was wir brauchen, damit wir überhaupt weitergehen können. Und zwar steht hier, wir sollen unsere Gewichte und auch unsere Sünde ablegen. Und das passt sehr gut zu dem Bild, was ich euch am Anfang gesagt habe. Es gibt Gewichte in unserem Leben und es gibt auch Sünden in unserem Leben, die ziehen wir hinter uns her und mit denen kommen wir nicht in das Neue hinein, was Gott für uns hat. Und das Spannende ist, es gibt einen Unterschied zwischen Gewichte, die wir tragen und zwischen Sünde, die wir haben in unserem Leben. Was können Gewichte in unserem Leben sein? Ein ganz wichtiger Punkt, das können Beziehungen sein. Es kann sein, dass wir manchmal Menschen in unserem Leben haben, die waren für eine bestimmte Phase total wichtig, Aber wenn wir in eine neue Phase kommen, ist es wichtig zu fragen, Gott, wer sind die Menschen, die du an meine Seite gestellt hast, die jetzt für diese Phase wichtig sind? Das heißt nicht immer, dass die Menschen zuvor nicht gut waren oder dass die irgendwie, dass es nicht mehr richtig ist. Aber wo man manchmal merkt, es ist wichtig zu fragen, wer ist für meine jetzige Lebensphase, wer ist da dran? Es gibt manchmal Menschen, wo wir merken, die wollen uns gerne festhalten, weil sie Angst haben, dass wir irgendwie ein Stück weitergehen in das hinein, was Gott für uns hat, wo das beängstigend ist. Oder es kann Menschen sein, die legen sich wie ein schweres Gewicht auf uns und die nehmen uns die Kraft, um weiter voranzugehen in dem, was Gott für uns hat. Das heißt nicht, dass wir diese Menschen nicht mehr lieben sollen oder dass wir sagen, wir führen diese Beziehungen nicht mehr. Aber es ist nochmal viel wichtiger zu fragen, Gott, wen hast du für mein Heute vorbereitet oder vielmehr für das, was kommt? Wer soll an meiner Seite stehen und mit diesen Menschen Zeit zu verbringen? Wir brauchen Menschen in unserem Umfeld, die Glauben haben. Wir brauchen Menschen, die uns anfeuern, die uns freisetzen, die für uns sind, um auch mit den Kämpfen klarzukommen, die uns entgegenstehen. Es gab 12 Kundschafter, die damals das Land angeschaut haben, das Land Jericho. Und 10 von denen hatten ganz große Angst und haben gesagt, das ist nicht möglich. Ihr könnt das Land nicht einnehmen. Die Riesen, ihr werdet sie nicht überwinden. Das Land ist wunderschön, was Gott uns verheißen hat. Aber wir werden das nicht schaffen. Und es gab nur 2 Männer, die gesagt haben, wir werden das einnehmen. Gott ist an unserer Seite, wir nehmen das ein. Und das Spannende war, dass aber aufgrund von den 10 Personen, die so negativ waren, die so von Angst gebeutelt waren, dass das ganze Volk in Unglauben verfallen ist. Das ganze Volk hatte Angst aufgrund dieser Worte. Und am Ende sind nur diese beiden tatsächlich in das neue Land gekommen. Ein anderes Gewicht in unserem Leben kann unsere Bequemlichkeit sein, wo wir manchmal sagen, oh nee, es darf irgendwie nichts in meinem Leben anstrengend sein. Hauptsache, ich bin zu der Uhrzeit wieder auf meiner Couch und kann meine Serie anschauen. Ich will mich nicht aufmachen, sondern ich will es gerne gemütlich haben. Und wir haben wirklich eine falsche Sicht davon bekommen, wenn wir manchmal merken, wenn Phasen in unserem Leben sind, die uns herausfordern. Wo wir vielleicht denken, oh nein, was habe ich falsch gemacht? Ich schieb irgendwie Panik, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und wir sprechen die ganze Zeit aus, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und am Ende wundern wir uns, dass wir uns tatsächlich so fühlen. Ich werde es nicht vergessen, als ich für mein erstes Studium, ich musste eine lange Hausarbeit schreiben und ich hasse es, Hausarbeiten zu schreiben. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Und damals, wir hatten noch nicht unsere Terrasse, es war wunderschönes Wetter. Und Mitch hatte irgendwie was mit Freunden ausgemacht, die wollten an den Teich gehen und ich hatte diesen Abgabetermin und ich musste diese Arbeit schreiben. Und ich saß vor meinem Computer und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich bring das nicht, ich kann das nicht. Ich war so richtig, mich hat es so aufgeregt, dass ich das machen musste. Ich habe angefangen zu heulen, ich hatte Kopfschmerzen, ich war total hoffnungslos. Und natürlich ist an dem Tag es null geworden. Ich habe nicht ein Wort geschrieben, weil ich mich da so reingesteigert habe. Und am nächsten Tag bin ich aufgestanden, habe mit Gott geredet und da hat Gott gesagt, Sarah, du hast nicht einmal gesagt, dass ich deine Hilfe bin. Du hast mich nicht einmal gefragt, Gott, ich kann's nicht, hilf du mir. Du bist meine Stärke, wie wir das vorhin gehört haben. Gott ist meine Stärke. Und tatsächlich war es so, an diesem Tag habe ich mehrere Seiten geschrieben. Es war wirklich so ein Fluss. Und Gott hat mich da weitergeführt. Aber ich musste diesen einen Tag erleben, wo ich mich so reingesteigert habe, wo es mir so mies ging. Und mir ist bewusst geworden, wie ich oft dieses, was ich die ganze Zeit rede, welchen Einfluss das auf mein Leben hat. Wenn wir in dem bleiben, in den Gewichten, in dieser Bequemlichkeit, wir werden nicht in das reinkommen, was Gott für uns hat. Gott gibt uns diese Wahl, aber es ist die Frage, sind wir mutig, einen Schritt nach dem nächsten zu gehen? Ein drittes Gewicht ist Ablenkung und ich glaube, das ist echt unser Thema in unserer Generation, wo wir merken, überall ist Ablenkung. Unser Handy ist eine permanente Ablenkung von dem, was Gott in unserem Leben tun will. Und es nimmt uns richtig gefangen und wir verschwenden damit so viel Lebenszeit. Wir sagen, wir sind so gestresst. Und wenn man aber heute junge Menschen, wenn man Studien anschaut und sieht, wie viele Stunden man in den sozialen Medien hängt, dann merkt man, ja, weil wir mit Dingen beschäftigt sind, die nichts damit zu tun haben, die uns gut tun und die uns den Fokus nehmen von dem, was wirklich wichtig ist. Es ist wichtig, dass wir lernen, Fokus zu nehmen in unserem Leben. Ich schreibe das mal noch hin mit der Ablenkung. Zu fragen, Gott, wo stellst du mich im Moment rein? Was ist für mich gerade dran? Und dann sich auch mal zu fragen, was sind denn die Dinge, die mir immer wieder den Fokus nehmen? Was lenkt mich denn in meinem Leben immer wieder ab? Das können auch total schöne Sachen sein, die uns aber daran hindern, das wirklich Wichtige zu nehmen, zu tun. Es ist wirklich spannend, sich immer wieder zu fragen, wenn ich zu einer Sache Ja sage, sage ich automatisch zu einer anderen Sache Nein. Und es ist wichtig, dass wir lernen, Fokus einzunehmen in unserem Leben. Es gibt diese Geschichte von Nehemia, als er die Stadt aufbaute. Und er hatte einen klaren Auftrag von Gott, ich soll die Stadt aufbauen. Und dann kam einer nach dem anderen und kam mit total guten Vorschlägen, was er alles zu tun hat. Super fromme, gute Dinge. Und Nehemia war ganz klar und hat immer wieder gesagt, nein, das ist nicht mein Auftrag, ich baue hier weiter. Dann kam der Nächste und er sagt wieder, nein, das ist nicht mein Auftrag, ich baue diese Stadt weiter. Und um Fokus haben zu können, um zu wissen, was ist denn der Auftrag, den ich habe, brauchen wir die Gemeinschaft mit Gott. Wir müssen ihn fragen, was sagst du, was ich tun soll und was soll ich nicht tun? Was ist vielleicht auch etwas, was erstmal viel später in meinem Leben dran ist? Das heißt nicht, dass es nie passiert, aber zu wissen, dafür investiere ich mich gerade und das ist gerade und das andere ist nicht dran. Ein viertes Gewicht ist unser bekanntes Thema, aber das ist so wichtig, dass wir das immer wieder verstehen, was uns hindert, in das hineinzutreten, was Gott für uns hat, dass wir uns vergleichen. Wir sind so sehr damit beschäftigt, uns zu vergleichen, uns zu bemitleiden, anstatt aufzustehen und die Dinge zu tun, die Gott uns ins Herz gelegt hat. Oft sind wir vor allem auf diejenigen neidisch, die vielleicht Dinge tun, die uns selbst irgendwie wichtig sind. Und ich habe da mal ein ganz tolles Beispiel von Lisa Biver gehört. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Die war auf jeden Fall in einer Veranstaltung und es war halt so dieses typische amerikanische, da stand halt ein Prophet. Und der Prophet hat zu einer Frau, die direkt vor ihr saß, gesagt, und du wirst mal ein Buch schreiben und du wirst bekannt sein und so weiter und so fort. Nicht, dass es darum geht, aber das war eben dieses Beispiel. Und die Lisa Biver, die saß direkt dahinter und war total aufgelöst und hat gesagt, es war immer der Traum, den ich hatte. Und jetzt bekommt diese Frau, hört zu bekommen, genau das zu bekommen, was ich doch will. Die kriegt genau das, was ich doch eigentlich wollte. Und dann geht die Lisa Biver nach Hause, bemitleidet sich und sagt, oh Gott, du bist nicht für mich. Du gibst anderen Leuten Sachen, die ich eigentlich haben will. Und Gott sagt zu dieser Lisa, du sag mal, reicht es eigentlich aus, dass ich dir diesen Traum ins Herz gelegt habe? Oder musst du das immer noch durch jemand anderen hören? Brauchst du immer diese Bestätigung von anderen Menschen, dass du die Dinge tust, die ich dir gesagt habe? Und an diesem Tag hat sie angefangen, sich hinzusetzen und Bücher zu schreiben. Und also sie ist heute eine super bekannte Predigerin und Autorin. Und die andere, keine Ahnung, wer das ist, ob die je ein Buch geschrieben hat. Keine Ahnung. Aber ich will euch echt ermutigen, wir sind nicht abhängig von dem, was Leute zu uns sagen, was es für Dinge gibt. Wir haben eine Aufgabe zu sagen, wenn Gott dir was ins Herz legt, dann liegt die Verantwortung bei dir, die Dinge umzusetzen. Dann haben wir nicht immer die Ausreden, oh, die haben das nicht zu mir gesagt oder die geben mir nicht das Feedback oder was auch immer oder die können es so viel besser. Wenn Gott sagt, ich will dich gebrauchen, dann darfst du sagen, hey Gott, du bist meine Hilfe und ich will einen Schritt, nicht gleich alles, einen Schritt nach dem nächsten gehen, um in das hineinzukommen, was du für mich hast. Genau. Der zweite Bereich, was wir niederlegen sollen, das ist hier diese Sünde. Ach, nee, das gehört hier eher hier rein, egal. Das ist hier diese Sünde. Und es ist heutzutage traurig, dass wir in einer Zeit leben, wo wir dieses Wort eigentlich schon nicht mehr in den Mund nehmen dürfen. Wenn wir sagen zu jemandem, du, ich glaube, das ist, oder wenn wir sagen, hey, da ist Sünde in deinem Leben, dann ist sofort innerlich die Angst oder dieses Gefühl, oh nein, jetzt verurteile ich jemanden, oder dieses, wenn das jemand zu uns sagt, du denkst wohl, du bist was Besseres, und, oder wir sagen, oh nee, ich will das nicht ansprechen, weil ich will ja nicht, dass der andere sich missverstanden fühlt oder sich schlecht fühlt. Aber in dem Bibeltext im Hebräer steht ganz klar, wir sollen unsere Sünde ablegen. Gott hat sein Blut nicht für dich vergossen, dass wir sagen können, ja, wir leben halt einfach weiter in unserer Sünde, sondern Gott hat dein Blut, Jesus hat sein Blut für dich vergossen, damit du in Freiheit kommst. Er ist gestorben, weil die Freiheit uns befreit. Wenn jemand an Krebs erkrankt und die Ärzte untersuchen diese Person und stellen fest, der hat Krebs, dann wäre es fatal, wenn der Arzt sagen würde, ach, das können wir jetzt nicht sagen, die Person, die bricht total zusammen, wenn sie diese schlimme Diagnose hört, das ist ja furchtbar, wir sagen lieber, es ist eine Grippe. Wenn das rauskommen würde, der Arzt würde seine Zulassung verlieren. Man würde ihn anklagen und sagen, wie kann man nur so was Folgeschweres tun und nicht die Diagnose benennen, wie es tatsächlich ist. Und ich glaube, es gibt manchmal Momente, wo Gott Menschen in unser Leben stellt, um uns zu überführen von Schuld, die in unserem Leben ist. Und es tut aber Gott nicht, weil er sagt, und jetzt verurteile ich dich und guck mal, wie schlimm du bist, sondern weil er dich frei machen will. Und weil wir einander brauchen, um frei zu werden. Das ist das, was Gemeinde ausmacht, dass wir in die Freiheit kommen, die Gott für uns hat. Genau. Und jetzt die Frage, wenn wir das niederlegen, die Gewichte und unsere Schuld, dann kommen wir zu unserem dritten Punkt, was wichtig ist, damit wir in unsere Bestimmung kommen. Wir brauchen Heilung. Es ist das eine, wenn wir sagen, wir legen Dinge nieder, die schwer geworden sind in unserem Leben. Nochmal kurz zu dem Bild. Gewichte kann ganz oft auch ein Schmerz sein, den ich in meinem Leben erlebt habe. Wenn ich die ganze Zeit das mit mir rumtrage, werde ich nicht weiterkommen. Es ist wichtig, diesen Schmerz zu fühlen, aber Gott will uns in eine Freiheit führen und dazu braucht es diesen Punkt, dass wir ihm die Erlaubnis geben, dass er unsere Stricke, dass er die durchschneiden darf. Wir kommen nicht mit diesen Gewichten, mit unserer Vergangenheit, mit dem, was war, kommen wir nicht in unser neues Land hinein. Das wird uns immer zurückhalten. Und Gott sagt dieses, vertraust du mir, dass ich mich um dich kümmere, dass ich alles gesehen habe, aber bist du bereit, all das loszulassen? All das loszulassen, was war, und neue Wege zu gehen in der Leichtigkeit, die ich dir geben will. Es ist leider ganz oft so, dass vor allen Dingen unser Leid und unser Schmerz zu unserer Identität geworden ist und wir uns daran festklammern, aber da ist kein Leben drin, sondern Gott sagt, ich will dich freisprechen. Hey, du hast es vielleicht in deinem Leben erlebt und ich habe den Schmerz gesehen. Und wie der Dom gesagt hat, das war nicht gerecht, das war nicht gut. Aber nimmst du die Gnade an, dass ich dich davon freispreche und dass ich deinen Mangel stille und dass ich für dich ein neues Land habe? Du musst nicht mehr da bleiben, wo du hergekommen bist. Ich will dir etwas Neues geben. Und wir brauchen das, als diese Söhne damals beschnitten worden sind, lesen wir, dass sie gewartet haben, bis sie heil geworden sind. Und bei uns ist es ganz oft so, bei uns Christen, ich bin so eine Christin im Übrigen, ich wollte immer die Welt verändern. Das war so richtig mein Ding. Oh Gott, ich mach für dich alles, ich reiß für dich sonst was. Aber Jesus sagt, ganz viele wollen die Welt verändern, aber sie sind nicht bereit, dass Jesus sie erstmal persönlich verändert. Wir müssen Jesus erlauben, dass er die Dinge offenlegt, die bei uns nicht okay sind. Wir müssen Jesus erlauben, dass er uns zuerst heilen darf und auch verändern darf. Unsere Verletzungen, unsere Ablehnung, unsere Bitterkeit. Immer wenn wir weitergehen, und das ist auch hier so, werden wir größeren Gegnern gegenüberstehen. Und es ist besser, wenn ich da, wo ich jetzt bin, mich heilen zu lassen, anstatt immer weiter zu gehen und dann zu merken, wie der Teufel mich so kriegen kann, weil ich so verletzt bin und zu Fall komme. Wir sehen das immer wieder, wie große Leiter irgendwie, die bewegen viel für Gott und dann hören wir irgendwie katastrophale Nachrichten, die sind vom Glauben abgekommen, die ganze Ehe ist kaputt gegangen, all diese Dinge. Und es passiert immer dann, wenn das, was ich predige, das, was ich tue, nicht in Übereinstimmung mit meinem Herzen ist. Wenn das wie zwei Welten sind, die aufeinanderprallen und irgendwann hält es nicht mehr stand und bricht zusammen. Und wir haben als Christen eine Verantwortung, uns um unser Herz zu kümmern. Wir haben eine Verantwortung. Und wenn wir merken, dass wir in unserem Leben stagnieren und nicht weiterkommen, dann glaube ich, ist der größte Anteil der, dass Gott uns einlädt, ich möchte mich gerne um dein Herz kümmern. Ich will dich gerne heilen an den Punkten, wo du verletzt bist. Wenn Gott sein Licht auf einem Bereich in deinem Leben legt und dir zeigen will, hey, das ist nicht gut, dann auch da, nicht um dich zu verurteilen, sondern um dich gesund zu machen, weil er will, dass es dir gut geht. Das Problem ist ganz oft, wir wollen nicht geheilt werden. Das, was wir uns wünschen, wir wollen schnell repariert werden. Wir denken, okay, ich führe jetzt mal ein Gespräch darüber, ich rede jetzt mal mit Gott, dann Gott repariert mich ganz schnell und dann gehe ich weiter. Ich will ja funktionieren und ich will ja weitergehen, weil es ist schmerzlich, sich dem ganzen Prozess zu stellen. Das Problem ist nur, und ich habe das hier schon öfters gesagt, aber mir ist es so wichtig, weil ich das in meinem Leben immer wieder sehe. Wenn mein Herz gefüllt ist mit Gift, dann werde ich das auf die anderen Menschen übertragen. Und es ist wie mit diesem, wie heißt dieser Virus, der gerade umgeht, ist auch egal. Auf jeden Fall dieser Virus, das hat überhaupt keine, wenn ich die Menschen berühre, dann habe ich das. Das ist nicht aufzuhalten. Und genauso ist es auch in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen, in unseren Familien. Wenn ich das Gift in meinem Herzen, wenn ich das nicht offenlege, wenn Gott es nicht heilt, dann multipliziert sich das ganz, ganz schnell. Und plötzlich sind wir erschüttert, warum alles so voller Streit und voller Zank und voller Schmerz ist. Ich wünsche mir das, dass wir uns ermutigen, immer und immer wieder, wenn wir auch Dinge sehen, stell dich deinem Herzen, kümmere dich mal um dein Herz. Und dann zu sehen, wie Gott uns von innen heraus verändert und wir erleben dürfen, wie wir in die Bestimmung kommen, die Gott für uns hat. Dass wir unseren eigenen Stolz überwinden und sagen, ich gehe das an. Und ich will dir das gleich sagen, das ist nicht eine Sache, die einmal geschieht, sondern Gottes Heilung geschieht immer wieder in Etappen. Ich habe das jetzt erst von einer Predigerin gehört, die ich sehr mag, die hat gesagt, bevor sie geheiratet hat, hat Gott ihr Dinge gezeigt, sie wurde missbraucht, wo verschiedenste Sachen passiert ist. Da ist sie intensiv, hat sie sich Hilfe gesucht. Dann, bevor sie Kinder bekommen hat, ist sie nochmal in so einen Prozess gegangen. Jetzt kam wieder was, wo sie einen Streit mit einer Freundin hatte, wo sie gemerkt hat, hier werden Dinge getriggert, wo ich dachte, Mensch, das habe ich schon längst irgendwie überwunden. Und Gott hat gesagt, nee, wir müssen da gerade nochmal ran. Und sie hat gesagt, okay, ich mache das. Weil sie weiß, wie wichtig ihr Herz ist für das, was sie tut. Gott will dich heilen, weil es ihm um deine Freiheit geht. Das will ich dir zusprechen. Gott will dich nicht an einem Ort bringen, wo dich dein Herz nicht halten kann. Das wird uns nicht gut tun. Und deshalb ist es ihm wichtig, diese Arbeit immer und immer wieder mit uns zu tun. Und der letzte Schritt, den wir hier haben, wir können lesen, dass sie das Passa feierten und dass sie von der Ernte aßen, die in diesem Land war. Dass das Manna hatte aufgehört und sie füllten sich mit dem Passa. Das Passa gehört zu den wichtigsten Festen im Judentum und es erinnert sie immer wieder daran, was Gott gemacht hat, dass er sie aus der Gefangenschaft herausgeführt hat. Und dieses zu feiern und zu erkennen, Gott, das bist du, damit dürfen wir uns beschäftigen. Und das macht unser Herz dankbar, wenn wir erkennen, Gott, du hast in meinem Leben an dieser Stelle schon gewirkt. Du hast die Dinge getan und wenn wir uns füllen mit ihm, das wird uns heil machen, das wird uns voranbringen, das wird uns Leichtigkeit bringen, weil wir verstehen, wie groß Gott ist. Wenn wir uns hingegen mit Dingen füllen, wo wir sagen, oh nee, das tut mir überhaupt nicht gut, wenn wir urteilen, wenn wir anfangen, irgendwie blöd zu reden, wenn wir, keine Ahnung, die ganze Zeit eben auf unser Handy schauen, dann füllen wir uns mit Dingen, die uns nicht gut tun. Und Gott lädt uns ein, lass dich füllen mit meiner Gegenwart. Und du wirst merken, wie das dich voranbringt, wie das immer wieder einen Aufschub bringt, dass du weiter vorangehen kannst. Ich wünsche mir, dass wir als einzelne Person, aber auch als Gemeinde in die Bestimmung kommen, die Gott für uns hat. Und das ist ein Weg. Das ist nicht, klack, jetzt ist es da. Aber ich wünsche mir, dass wir einen Schritt nach dem anderen gehen. Und an alle, die heute hier sind, die zu den 50er, 60er, 70er Jahre Gruppen irgendwie gehören, ich will euch ermutigen, geht weiter mutige Schritte mit Gott. Lasst nicht das, was euch irgendwie mal, wo ihr verletzt worden seid, daran hindern zu glauben, dass Gott große Dinge tun will. Wir brauchen das, dass wir Männer, Väter und Mütter des Glaubens haben, die sagen, Gott, ich halte an dich fest. Ich bleib dir treu. Ich gehe den nächsten Schritt. Ich glaube dir, dass dir alle Dinge möglich sind. Und dass genauso dieser Raum da ist, wo wir von Generationen über Generationen hinweg wirklich lernen können. Wir brauchen das, Menschen zu sehen, die ihren Lauf vollenden, die nicht irgendwann sagen, nee, ich habe mir es halt jetzt gemütlich eingerichtet, das und das ist halt passiert, sondern dass wir diesen Hunger haben, Gott, ich will immer wieder dir folgen. Ich will immer wieder das zurücklassen, was irgendwie so ein Gewicht ist, was mir nicht gut tut. Und ich will mich einlassen auf den Weg, den du für mich hast. Ich habe einen tollen Satz gehört, den will ich euch gerne zum Schluss mitgeben. Wenn du vielleicht gerade denkst, ich habe überhaupt keine Ahnung, was meine Bestimmung ist, was mein Auftrag ist, ich will dich beruhigen, das ist ganz normal. Es wird immer wieder diese Phasen geben. Aber das, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, wenn du gerade im Nebel stehst, dann brauchst du nicht mehr Klarheit, sondern du brauchst mehr Vertrauen. Und wir strecken uns, wir wollen immer gerne alles wissen. Wir wollen gerne genau wissen, was jetzt dran ist. Aber Gott führt uns in diesen Prozess, wo wir diese Dinge immer wieder tun, will er uns in ein tieferes Vertrauen führen, dass wir ihm vertrauen, auch in dem, wo wir vielleicht merken, wir übertreten gerade eine Schwelle, da kommt was Neues und wir wissen vielleicht auch noch nicht, was das Neue ist. Gott, ich vertraue dir, dass du meine Hilfe bist. Ich vertraue dir, dass du mir alles gibst, was ich brauche. Ich würde gern noch für euch beten. Jesus, ich will dir Danke sagen, dass jeder und jede von uns eine Bestimmung hat. Und ich danke dir, dass du auch all die Gewichte und all die Sünde siehst, die uns manchmal so niederdrückt und die das verhindert, dass wir in das hineintreten, was du für uns hast. Und ich will dich bitten, dass du uns in unserem Alltag vor allem in den Prozess nimmst, wo wir bereit sind, dass das, was wir so mit uns schleppen, dass du die Stricke durchschneiden darfst, dass wir dir begegnen und deine Gegenwart das verändert, dass wir das loslassen können, was war, dass das nicht das Fundament unseres Lebens wird, sondern dass wir das hinter uns lassen und bereit sind, in das Neue hineinzutreten, was du für uns hast. Geist Gottes, ich bete, dass du uns mutig und stark machst, neue Schritte zu gehen. Dass du uns mutig und stark machst, nicht aufzugeben, nicht zu resignieren, auch nicht in diese Bequemlichkeit zu verfallen, sondern dass wir neu sehen, das, was du für unser Leben hast. Was ist der Auftrag, den du uns gegeben hast? Ich bete um dein Reden und ich danke dir, dass du es liebst, uns deinen Weg zu zeigen. Amen.